jetzt auch das Audio an. Hallo, herzlich willkommen zu Alpha. Danke fürs Winken. Oh, und danke für die ersten weihnachtlichen Kopfbedeckungen. Ich habe dann irgendwann auch eine. So, wir sind bei Kapitel 7. Kapitel 7 heißt Primzahlen. Und wir schauen uns Primzahlen hier aus verschiedenen Richtungen an. Einmal, was die eigentlich in Z besonders macht, also einfach als irreduzible Elemente in einem Z. Wie man sie manchmal von zusammengesetzten Zahlen unterscheiden kann. Das wird dann zu Ideen führen für Primzahltests. Außerdem gucken wir uns Kongruenzrechnungen an und schauen auch da wieder, was ist besonders, wenn man Modulo Primzahlen rechnet. Und ich werde ab und zu so Brücken bauen zu dem ganzen Zeug, was wir über Ringe gelernt haben. Denn wir werden sehen, dass man das dann verwenden kann. Es gibt immer wieder so Fragestellungen, bei denen Sie zwei verschiedene Brillen aufsetzen können. Sie können die Zahlentheorie-Brille aufsetzen, Modularrechnung und so weiter. Sie können aber auch die Ringtheorie-Brille aufsetzen, je nachdem, was Sie gerade besser finden. So, nachdem alle Lichter an sind und hier alles irgendwie läuft, können wir dann loslegen mit Kapitel 7 und mit dem ersten Satz. Das ist ein Klassiker. Es gibt unendlich viele Primzahlen. Und meine erste Frage ist, wer von Ihnen hat noch nie einen Beweis dafür gesehen, dass es unendlich viele Primzahlen gibt? Wer hat es noch nicht gesehen? Okay, das heißt, Sie alle haben bisher nur geglaubt, dass es unendlich viele Primzahlen gibt und haben es nicht wirklich gewusst. Schön, das können wir heute ändern. Beweisen wir, dass es unendlich viele gibt. Und es gibt mehrere klassische Ideen, wie man das machen kann. Die ich hier zeigen möchte, geht auf Euklid zurück, ist also wirklich, wirklich alt. Wir nehmen an, dass es nicht so ist. Wir nehmen an, es gibt nur endlich viele Primzahlen und multiplizieren die. Angenommen, es gäbe nur endlich viele Primzahlen. Sagen wir mal, und n ist jetzt auch nicht so richtig klein, denn wir kennen ja alle so ein paar Primzahlen, ne? 2, 3, 5 und so. Jetzt multiplizieren wir die und dann addieren wir 1 dazu. Und diese neue Zahl nennen wir, da steht jetzt schon n, also nennen wir die anders, dann nennen sie m. Sei m das Produkt all dieser endlich vielen Primzahlen plus 1. Was wissen wir bei m? Ja, wir haben hier natürliche Zahlensumme multipliziert, dann haben wir plus 1 gerechnet, davon wieder eine natürliche Zahl raus, auf jeden Fall eine ganze Zahl. Die ist nicht 0 und sie ist auch nicht 1 oder minus 1. Denn wir kennen ja ein paar Primzahlen, das Ganze, was hier steht, ist mindestens 2, mindestens 3, also okay, groß. Nicht 0 und keine Einheit im Ring Z, das ist eigentlich der Witz. Nicht 0, keine Einheit im Ring Z. Und Z ist ein faktorieller Ring. In faktoriellen Ringen haben Elemente, die nicht 0 sind und auch keine Einheiten, irreduzible Teiler. Übersetzt in die ganzen Zahlen heißt das, wir finden eine Primzahl, nennen wir sie klein r, die diese Zahl enthält. Zu basteln, also eine neue zu finden, in dem Sinne, dass man zeigt, dass es noch eine weitere gibt. Und da gibt es Variationen von, das sehen wir auch gleich nochmal in einem anderen Satz. Von dieser Idee gibt es wirklich haufenweise verschiedene Varianten. Und eine weitere Eigenschaft oder ein weiteres Resultat möchte ich auch noch mit Ihnen besprechen, was auch damit zu tun hat, wie ja, die Primzahlen sozusagen verteilt sind. Wir haben jetzt gesehen, es gibt unendlich viele. Und es gibt auch Sätze darüber, wie die in den ganzen Zahlen verteilt sind. Aber man kann sich ja auch fragen, ob unterwegs vielleicht mal so Abschnitte auftauchen, wo es einfach ganz lange keine Primzahl gibt. Eigentlich würde man ja denken, wenn die Zahlen groß sind, dann gibt es da zwar noch viele Primzahlen, aber vielleicht liegen die ja immer weiter auseinander oder so. Na, es gibt auch Primzahl-Zwillinge und die Vermutung, dass es davon unendlich viele gibt. Das heißt, es ist irgendwie nicht so klar. Die liegen schon sehr interessant da verteilt. Und deswegen bin ich auch immer skeptisch, wenn ich von Leuten dann so E-Mails kriege, ja, ich habe eine Formel gefunden für alle Primzahlen, wie man die ausrechnen kann oder so. Bin ich mal vorsichtig. Lemma 7.2 sagt, dass es beliebig große Primzahlen und Lücken gibt. Das heißt also, dass wir irgendwo anfangen können zu basteln. Wir haben so ein, sagen wir, N aus N. Und dann gibt es so viele aufeinanderfolgende Zahlen, die keine Primzahlen sind. Okay? Das heißt, es gibt zwar unendlich viele, aber es gibt eben auch immer mal wieder so beliebig lange Abschnitte, wo man keine findet. Wie macht man das? Dass die Idee, das so zu machen, auf Euklid zurückgeht. Das ist nicht meine Idee. So, bei Lemma 7.2, da machen wir das so, dass wir das ganz konkret basteln. Wir fangen also mal an, wir haben ja so ein N aus N, und dann fangen wir einfach mit n plus 1 Aktivität plus 2. Was wissen wir über diese Zahl? Naja, n ist eine natürliche Zahl, also mindestens 1. Das heißt, wir haben hier mindestens 2 Fakultät plus 2, also mindestens 4. Und was können wir bei dieser Zahl noch sehen? Da n mindestens 1 ist, haben wir hier mindestens 2 Fakultät. Und 2 Fakultät, 3 Fakultät, 4 Fakultät und so weiter sind alle durch 2 teilbar. Deswegen ist wichtig, dass wir hier nicht 1 stehen haben, aber mindestens 2 und dann etwas mindestens durch, also etwas Größeres eventuell, aber immer noch durch 2 teilbar, weil wir ja bei Fakultät immer die ganzen kleineren alle mit drauf multiplizieren. Das heißt also, dass wir eine Zahl stehen haben, die mindestens 4 ist und die durch 2 teilbar ist und die deswegen keine Primzahl sein kann. Wir addieren nämlich jetzt 3, dann 4 und so weiter. Wir addieren so lange, bis wir bei n plus 1 angekommen sind. Das heißt, je nachdem, wie groß n ist, ich meine, klar, Primzahllücke der Länge 1, da brauchen wir nur eine Zahl, die keine Primzahl ist. Das ist nämlich lange. In dem Moment, wo n größer wird, wird es interessanter, aber dann kriegen wir eben auch mehr Möglichkeiten, was man jetzt noch addieren kann, um neue Zahlen zu bekommen, die immer auf die nächste folgen und die ebenfalls keine Primzahl sind. Und deswegen schreibe ich jetzt sowas hin wie im Fall n größer gleich 3, denn wenn n größer gleich 2, wenn n 1 ist, hören wir hier auf, dann brauchen wir eine Primzahllücke der Länge 1 und die haben wir gefunden. Wenn n mindestens 2 ist, dann ist das hier mindestens 3 und dann kann ich jetzt den nächsten Schritt gehen und finde quasi die nächste darauf folgende Zahl, die auch keine Primzahl ist. Und zwar haben wir da auch wieder n plus 1 Fakultät. Das ist jetzt mindestens 3, beziehungsweise mindestens 3 Fakultät, also 2 mal 3. Das ist also durch 3 teilbar. Wenn ich jetzt noch 3 dazu addiere, dann bekomme ich eine Zahl, die ein größer ist als die davor, die durch 3 teilbar ist, aber mindestens die Größe, was ist das dann? 6 plus 3 9 hat und durch 3 teilbar ist, also auch wieder keine Primzahl ist. Und das mache ich dann immer weiter und ich kann weitermachen, je nachdem wie groß n ist, kann ich hier jetzt halt weitergehen, plus 2, plus 3 und so weiter, bis hin zu n plus 1. Und auf die Art und Weise bekomme ich n aufeinanderfolgende Zahlen, in Abhängigkeit von n natürlich, die alle keine Primzahlen sind. Jetzt kommen noch so ein paar Aussagen, alle zum Thema Verteilung von Primzahlen und die kommentiere ich so ein bisschen, aber beweise nicht alle. Manche stehen mit Beweis im Buch, manche nicht, einfach weil es nur darum geht, ein bisschen Kontext zu geben zu dem Thema. Wenn Sie da noch mehr Interesse haben, dann empfehle ich die Zahlentheorie-Vorlesung im Sommer, die Spezialvorlesung oder spezielle Literatur, wo es um Primzahlen und deren Verteilung geht. Denn das ist hier nicht der Schwerpunkt, den ich gerne setzen möchte in dieser Algebra-Vorlesung, mich interessieren andere Eigenschaften. Aber zumindest der Vollständigkeit halber. Erstens gibt es das Bertrandsche Postulat, das sagt, dass wenn n mindestens 2 ist, dass dann immer zwischen n und 2n mindestens eine Primzahl liegt. Das heißt, man hat auch wieder so ein, okay, da müssen schon immer mal wieder welche auftauchen. Es ist eine offene Frage, ob das auch für n Quadrat und n plus 1 Quadrat gilt, also ob dazwischen immer eine Primzahl liegen muss. Dann gibt es hier den Primzahlsatz, vermutet von Gauss und dann 100 Jahre später bewiesen, und zwar gleich mehrmals. Der Satz sagt auch was über die Verteilung von Primzahlen, nämlich, dass die Anzahl der Primzahlen geteilt durch diesen Ausdruck x durch ln x sich, wenn x wächst, der Zahl 1 annähert. Da gibt es Varianten davon. Manche davon sind auch gar nicht so schwierig zu beweisen, findet man in der Literatur. Wenn Sie möchten, kann ich Ihnen da Hinweise zu geben, wo man das finden kann. Teilweise braucht man da so einfache Hilfsmittel aus der Analysis, also so ein bisschen Integralrechnung. Manchmal braucht man ein bisschen mehr. Und ich habe entschieden, dass ich das hier in der Vorlesung nicht vertiefen möchte. Genauso wie ich die folgenden beiden Resultate nicht beweisen möchte, bei Lemma 7.4 erzähle ich daran, wie geht. In Lemma 7.4 geht es darum, dass auch wieder so eine Art Reichhaltigkeitsaussage nach dem Motto, es gibt viele Primzahlen und auch viele mit besonderen Eigenschaften. Zum Beispiel gibt es unendlich viele Primzahlen, die beim Teilen durch 4 den Rest 3 ist. Das ist die Aussage A in Lemma 7.4. Und genauso gibt es unendlich viele Primzahlen, die beim Teilen durch 8 den Rest 3 oder minus 3 lassen. Und das ist deshalb gut zu wissen, weil man manchmal für manche Rechnungen Primzahlen mit gewissen Eigenschaften braucht und dann manchmal wichtig ist zu wissen, gibt es sowas überhaupt oder gibt es sowas in einer gewissen Größe. Und in dem Moment, wo es unendlich viele gibt, ist klar, dass man für jede gesuchte Größe sowas findet. Die Idee, wenn man das zeigt, ist, dass man auch wieder annimmt, dass das nicht stimmt und dass es also nur endlich viele solche Primzahlen gibt. Also, dass es überhaupt welche gibt, das kann man sehen. Man kann sich Beispiele hinschreiben. So, diese Mengen sind also nicht leer. Und dann ist wieder die Annahme, okay, es gibt nur endlich viele. Und dann ist der Trick so ähnlich wie vorhin bei Satz 7.1, dass man nämlich sagt, ja gut, wenn es nur endlich viele gibt, kann ich mir die alle hernehmen, kann die auch multiplizieren und dann mit diesem Produkt irgendwas machen. Also wieder plus 1 rechnen oder minus 1 oder irgend sowas und dann wieder nach Teilern suchen und irgendwie gucken, ja, fallen die jetzt vielleicht auch wieder in diese Menge oder finde ich jedenfalls sowas.
die Idee ist wirklich genauso wie vorhin. Da lernt man jetzt also nicht so viel Neues, finde ich, deswegen beweise ich das nicht, sondern reicht es nur auf Wunsch nach, wenn Sie das möchten. Lerner 7.4 ist auch im Buch gewesen. Anders als Satz 7.5, das steht wirklich einfach nur so da als weiterführende und vielleicht neugierig machende Bemerkung. Satz 7.5 sagt, dass wenn wir zwei teilerfremde Zahlen haben, a und b aus z, dass man dann in der Menge a mal n plus b, wobei n die natürlichen Zahlen durchläuft, unendlich viele Primzahlen findet. Das heißt, es ist auch wieder so ein, es gibt unendlich viele Primzahlen von einer gewissen Bauart. Und solche Sätze gibt es ganz viele. Wenn Sie da anfangen zu suchen, dann finden Sie richtig viel. Auch weil ja Leute immer noch versuchen zu zeigen, dass es unendlich viele Primzahlzwillinge gibt. Also unendlich viele Primzahlen, die so als Pärchen auftreten und der Abstand dazwischen ist 2. Das ist immer noch offen, ob es davon unendlich viele gibt. Und um sich dem anzunähern, werden immer wieder so Serien angeguckt, nach dem Motto, hier diese Serie enthält unendlich viele Primzahlen und diese besondere Menge enthält unendlich viele Primzahlen. In der Hoffnung, dass man das irgendwie noch ein bisschen besser versteht, wie die Primzahlen halt so rumliegen in der Menge der ganzen. Das war das, was ich zur Verteilung von Primzahlen sagen wollte und zeigen wollte. Eigentlich möchte ich nämlich die ganze Zeit über das sprechen, was jetzt kommt: Kongruenzrechnung oder Modularrechnung. Und da kommt die Definition dazu. Wir nehmen uns ganze Zahlen her, a und b, und eine feste ganze Zahl r, die nicht 0 ist. Und jetzt möchten wir gerne sagen, was es heißt, dass die ganzen Zahlen a und b kongruent sind, modulo r. Da steht jetzt in r der Ring R, ist aber in diesem Fall einfach der Ring Z, das muss ich noch probieren. Man kann das verallgemeinern, und ich habe das irgendwann auch mal allgemeiner gemacht und dann bemerkt, dass sich das eigentlich kaum lohnt, weil man irgendwann immer in den Ring Z geht. Deswegen führe ich das jetzt direkt für Z ein. Aber man kann diese Konzepte verallgemeinern, wenn man möchte. Man braucht nur einen faktoriellen Ring R, damit das geht. Okay, Korrektur ist eingetragen. A und B heißen kongruent modulo R im Ring Z genau dann, wenn die Differenz durch R teilbar ist im Ring Z. Und wir haben eine Schreibweise dafür. Wir schreiben dann so ein Gleichheitszeichen mit drei Strichen hin. Das ist das Kongruenzzeichen. Und die Aussprache dafür ist, A ist kongruent zu B modulo R. Oder auch mod R. Das ist auch in Ordnung. Wenn der Ring klar ist, sagen wir den nicht dazu. Wir machen das jetzt normalerweise im Z. Aber für den Fall, dass es mal eine Rolle spielen sollte, man kann das, wie gesagt, auf einen anderen Ring machen, dann ist wichtig, den Ring mit dazu zu sagen. Und hier kommt der erste Fall, wo ich darauf hinweisen möchte, dass man das, was wir hier zahlentheoretisch definieren, auch ringtheoretisch betrachten kann. Denn wenn Sie jetzt in den Ring geben, Z, 0 und RZ, wenn Sie also mit Restklassen rechnen, bezogen auf Vielfache von dem kleinen R in Z, dann ist A kongruent B mod R gleichwertig, ja, wozu? Was heißt es, dass a minus b durch r teilbar ist? Oder anders gesagt, dass a und b beim Teilen durch r in z den gleichen Rest lassen. Wie kann ich das in diesem Faktoring ausdrücken? Ja, Sie haben sich gemeldet?
Ich bin nicht mal ganz sicher, aber...
Das machen wir.
Rz plus a ist gleich rz plus b.
Warum nicht? Hatte jemand die gleiche Idee? Wer wollte so was Ähnliches sagen? Ja, gucken Sie, da nicken einige. Genau, habe ich mir auch so gedacht. Das ist gleichwertig dazu, dass A und B in diesem Ring das gleiche Element repräsentieren. Rz plus A gleich Rz plus B. Heißt also, dass wenn Sie bei Kongruenzrechnungen irgendwann mal denken, ah, ich habe keine Idee, ich gucke mal, ob ich nicht in dem Faktorring irgendwas sehen kann und da eine Idee kriege, kann ja sein, dann probieren Sie das aus. Dann wollte ich noch kommentieren. Achso, genau, wir gucken uns gleich noch Beispiele an. Beispiel, habe ich das hier? Jawohl, 7.6. Und dann kommt die Bemerkung direkt mit dazu. Die Bemerkung wollte ich nämlich jetzt schon vorziehen. Sie haben jetzt gesehen, Kongruenzrechnung ist gleichwertig zu rechnen im Faktoring. Und kongruent zu sein, modulo R, wobei R ist Z fest ist und nicht 0, definiert eine Äquivalenzrelation. Dafür muss man sich einfach nur kurz klar machen, naja, wenn hier auf beiden Seiten A steht, ist klar, dass es erfüllt ist. Das ist symmetrisch und da muss man kurz bei Transitivität einmal nachdenken, das ist eine Zeile und dann hat man das. Sie haben also jetzt verschiedene Blickrichtungen auf dieses Thema Kongruenz. Und in Beispiel 7.6 steht so ein bisschen, ja, so ein bisschen naheliegendes Zeug. Alle geraden Zahlen sind kongruent zueinander modulo 2. Alle ungeraden auch. Modulo 3 kann man zu 0, 1 oder 2 kongruent sein. 2 und minus 1 sind kongruent. Sie können sich also entscheiden, ob Sie dann mit positiven Resten arbeiten oder ob die Reste betragsmäßig möglichst klein sein sollen oder so. Wir überlegen uns dann später immer so Restesysteme, mit denen wir besonders gut arbeiten können. Und wenn ich Modulo 2 rechne, dann sage ich halt, okay, meine Standardreste sind 0 und 1. Ich könnte aber auch 0 und minus 1 nehmen. Wenn ich Modulo 5 rechne, dann sind meine Standardreste vielleicht 0, 1, 2, 3, 4. Vielleicht gibt es aber auch Situationen, in denen es praktischer ist, zu sagen, minus 2, minus 1, 0, 1 und 2. So, das werden wir sehen, wann es da worauf ankommt.
Was habe ich hier noch stehen? 11 ist kongruent zu 1 mal 5, ja, 6 ist kongruent zu minus 1 mal 7.
Da passieren erstaunlich viele Vorzeichenfehler. Es ist also keine blöde Idee, auch bei diesen einfachen Beispielen nochmal zu gucken, habe ich das verstanden und wie passt das zur Definition? Denn es passiert dann später, wenn wir fortgeschrittene Aufgaben lösen, ganz oft, dass bei diesen einfachen Schritten die Leute plötzlich Vorzeichenfehler machen, dass sie dann also denken, ja, das ist kongruent zu dem und in Wirklichkeit ist es aber minus das oder so. Minus, minus ergibt Plus.
Aber das üben wir zusammen. Und wenn wir das dann falsch machen, ich werde es vielleicht auch manchmal falsch machen, dann lachen wir drüber und machen es beim nächsten Mal richtig. Hier kommen die ersten Rechenregeln. Kongruenzrechnung verträgt sich mit der Addition, mit der Subtraktion und mit der Multiplikation. Das sind schon mal sehr gute Nachrichten. Und hier steht das formal aufgeschrieben. Wir haben A, B, C und D. Wir haben R und Z und R ist nicht 0. Und wir wollen gerne haben, dass A kongruent zu B ist mod R und C kongruent zu D. Und jetzt wollen wir gucken, was passiert, wenn wir diese Kongruenzen nehmen und wenn wir die addieren oder subtrahieren oder multiplizieren. Und wir merken, kein Problem, das verträgt sich alles mit der Kongruenz. Das funktioniert so. Und Sie dürfen jetzt entscheiden, wie viel davon ich beweise. Ich mache aber ganz gerne die Multiplikation, weil die vielleicht nicht ganz offensichtlich ist. Und bei Addition und Subtraktion dürfen Sie dann gleich was sagen. Nämlich entweder ja, will ich sehen, oder nein, finde ich langweilig, weiß ich schon, kenne ich schon. Sind das, oh, wir sind schon bei 7, 8. Ach ja, klar, weil das so kleine Sachen waren, die alle eine eigene Nummer hatten. Gut, gucken wir uns die Multiplikation an. Wir wollen also zeigen, a mal c ist kongruent zu b mal d mod r. Und nach Definition bedeutet das, dass wir uns die Differenz a mal c minus b mal d angucken möchten. So zeigen wir es also. A mal c minus b mal d ist durch r teilbar in z. Okay, wir gucken uns das an mit einem kleinen Trick. A mal C minus B mal D kann ich nämlich folgendermaßen kompliziert schreiben. Ich schreibe das als A minus B mal C plus B mal C minus D. Einmal gucken, ob das so passt. Hier steht A mal C, das ist gut. Dann steht da minus B mal C und dann plus B mal C, das heißt, das geht sich weg. Und dann haben wir noch plus b mal minus d, also minus b mal d, das ist direkt gesagt. So, wir haben ein bisschen überflüssiges Zeug hingeschrieben, macht aber nichts, ist sogar gut, denn nach Voraussetzung ist ja a kongruent zu b mod r und das heißt, dass das durch r teilbar ist. Ich schreibe mal r teilt das in z. Und genauso wie hinten, c und d waren ja auch kongruent nach Voraussetzung, wir haben also auch r teilt das in z. Ja, wenn R diesen ersten Teil hier vorne teilt, dann auch das Produkt mit C. Wenn R das Ding hier hinten teilt, dann auch das Produkt mit B. Dann auch die Summe, also teilt R die linke Seite und das ist das, was wir zeigen wollen. Daraus können wir unsere Behauptung. Hier, das ist, wo man am meisten nachdenken muss. Man muss auf so einen Trick oder so einen ähnlichen Trick kommen. Aber wenn Sie wollen, dann sagen Sie mir jetzt Bescheid und dann mache ich die Addition oder die Subtraktion auch noch. Was wollen Sie sehen?
Und es ist auch eine Option zu sagen, ich will gar nichts sehen, ich will wissen, wie es weitergeht. Das geht auch.
Momentan sind Ihre Gesichter aber nicht so richtig aussagekräftig, finde ich. Wer möchte, dass ich zur Addition noch was anschreibe? Aha, niemand. Ah, doch, haha, gut.
Danke. Ja, die Offenheit weiß ich zu schätzen, sonst stehe ich ja hier und... Gut, wir hatten also... Dann einigen wir uns so, wir machen das und die Subtraktion machen wir nicht, weil die fast genauso aussieht. Wir zeigen jetzt einfach noch, dass a plus c kongruent ist zu b plus d mod r. Das war dann das nächste zu zeigen. Das heißt, wir brauchen a plus c minus b plus d ist durch r teilbar. In z. Ja, und wie machen wir das? Diesmal argumentiere ich anders. Ich schreibe nicht so eine Gleichung hin und dann erteilt das, sondern ich mache es ein bisschen anders, damit Sie nochmal verschiedene Varianten sehen, wie man da argumentieren kann. Ich benutze jetzt die Voraussetzung a kongruent b mod r, um a minus b als Produkt hinzuschreiben, r mal irgendwas. Sein also mit der Voraussetzung, die wir da stehen haben, was für Buchstaben kann ich da benutzen? Ich benutze mal n und m, die sind, glaube ich, beide noch nicht vergeben. Okay, sein n und m aus z so, dass, naja, a ist kongruent zu b, also ist a minus b durch r teilbar, also kann ich schreiben a minus b gleich r mal n. Und das gleiche mache ich mit c und d. C minus d gleich r mal n. Und jetzt gucke ich mir das, was da oben steht, an. Da steht a plus c minus b plus d. Dann schreibe ich das ein bisschen anders hin. Das ist a minus b plus c minus d. Jetzt setze ich ein, was ich da oben stehen habe. R mal n plus r mal m. Oh, kann man einen Buchstaben auseinanderhalten? Kann jemand die nicht auseinanderhalten? Brauche ich irgendwo mehr Häkchen? Nö, scheint okay zu sein. Gut. Und jetzt fasse ich das zusammen als r mal n plus m und sehe, dass da eine ganze Zahl rauskommt, die durch r teilbar ist. Also ist diese linke Seite, wo wir angefangen haben, durch r teilbar und wir sind fertig. Und das war jetzt eine andere Art, das aufzuschreiben. Minus nicht, sondern wir gucken jetzt, wo es interessant wird. Wir hatten Verträglichkeit mit Plus, Minus und Mal. Die nächste Frage ist, wie sich das mit Teilbarkeit verhält. Wir arbeiten ja mit dem Z, das heißt, da können wir im Allgemeinen nicht teilen, wir haben keine Division. Aber wir können die Frage der Teilbarkeit stellen und wir können kürzen. Denn Z ist ein Integritätsbereich. Und da können wir kürzen, jedenfalls immer dann, wenn das Element, das wir wegkürzen wollen, nicht 0 ist. Und jetzt ist die Frage, ob sich dieses Kongruenzgedöns mit dem Kürzen verträgt. Dazu ein Beispiel, das zeigt, naja, genau, das mache ich vor dem Lemma. Ich zeige Ihnen das Lemma und dann zeige ich ein Beispiel, was motiviert, warum das Lemma so aussieht und nicht anders. Man könnte aber auch ein etwas anderes Lemma beweisen und das wird eine Übungsaufgabe. Okay, hier ist erstmal das Lemma. Ich fange genauso an wie vorher. Ich habe ja AB, also ganze Zahlen, ABC und ich habe ja mein R aus Z, was nicht 0 sein soll. Und diesmal beginne ich aber mit einer Kongruenz, bei der da Produkte stehen. A mal C ist Kongruenz zu B mal C mal R und wir sehen, auf beiden Seiten steht C. Da könnte man sich jetzt fragen, darf ich C wegkürzen? Ja, wenn C 0 ist, dann schon mal nicht. Aber wir sehen hier eine weitere Einschränkung. Die Einschränkung ist, dass R und C teilerfremd sein sollen in Z. Und dann darf man es angeblich wegkürzen. Dann folgt A kongruent B mod R. Und warum diese Voraussetzung da steht? Na gut, einerseits ist dadurch ausgeschlossen, dass C 0 ist. Das ist schon mal gut, sonst wäre das Quatsch. Aber die Voraussetzung ist ja stärker. Und hier kommt ein kleines Beispiel, das zeigt, warum man da so eine Voraussetzung braucht. Und warum man nicht einfach immer fröhlich loskürzen darf. Das ist also ein Beispiel. Beispiel nicht wirklich zum Lemma, sondern eigentlich als Motivation für das Lemma. Zu Lemma 7.9. Sozusagen. Wir fangen an mit der Kongruenz. 3 mal 2 Kongruent 1 mal 2 mod 4. Einmal gucken, ob das stimmt. Links steht 6, auf der rechten Seite steht 2 und 6 und 2 sind kongruent modulo 4, weil die Differenz 4 ist und die ist offensichtlich durch 4 teilbar. Das passt also schon mal. Okay? Hier ist eine wahre Kongruenz, mit der ich angefangen habe und ich sehe auf beiden Seiten den Faktor 2. Jetzt könnte ich also auf die Idee kommen, den wegzukürzen. Kann ich machen, wird dann aber leider falsch. Wenn ich nämlich jetzt die 2 wegkürze, steht da 3 kongruent 1 mal 4 und das stimmt nicht. Ich muss also offensichtlich, wenn ich da was wegkürze, was nicht teilerfremd ist zu dem Modulo, den ich rechne, noch irgendwie aufpassen und irgendwas ändern oder modifizieren. Und wie das gehen könnte, dazu gibt es eine Übungsaufgabe. Aber man kann das Problem eben auch umgehen, indem man erstmal nur dann kürzt, wenn das, was man wegkürzen möchte, teilerfremd ist zu dem Modulo, den man rechnet. Das ist das Lemma, was wir jetzt beweisen. Und den Rest besprechen Sie in den Übungen. Total schön, mir macht das ganz viel Spaß und wenn ich zu schnell werde oder zu viel drumherum erzähle, was Sie nervt, dann sagen Sie das, bremsen Sie mich. Ansonsten könnte es hier zwischendurch wirklich schnell werden, einfach weil ich es so, ja, so cool finde. Ich mag dieses Thema. Deswegen mag ich auch die Spezialvorlesung Zahlentheorie gerne, weil wir da auch ganz viel solches Zeug haben. So, was war nochmal die Situation? A mal C ist Kongruent B mal C mod R und R und C sind teilerfremd in Z. Okay. Die Teilerfremdheit können wir ja mal verwenden, indem wir uns erinnern, was es eigentlich hieß. Teilerfremd zu sein hieß, die einzigen Digits sind Einheiten, in Z sind die Einheiten 1 und minus 1. Wir wissen also jetzt, dass R und C nur die gemeinsamen Teiler 1 und minus 1 haben und wir haben in Hauptidealringen so eine Darstellung für GGTs im Sinne einer Linearkombination sozusagen. Und Z ist ja ein Hauptidealring. Wir können also das verwenden, das schon in Lemma 3.19, dass man dann GGTs schreiben kann als irgendwas mal das eine Ringelement plus irgendwas mal das andere. Das tun wir jetzt. Da R und C nach Voraussetzung teilerfremd sind, ich sehe schon, ich muss was ergänzen auf der Liste der Waldeckerschen Abkürzungen. Wir haben ja zwei DGTs, 1 und minus 1, und ich entscheide mich für 1. Und dieses Lemma liefert uns jetzt Zahlen x und y. So. Das gilt. 1, unser ausgesuchter DGT, lässt sich schreiben als r mal x plus c mal y. GGTs dargestellt hat als Elemente von so einer Summe von Hauptidealen. Das heißt, wenn man das hier übersetzen würde, hätte man, dass man 1 schreiben kann in etwas aus dem Hauptideal, das von R erzeugt wird und dem, das von C erzeugt wird. Und Elemente in diesen Hauptidealen haben ja einfach diese Form. R mal irgendwas, C mal irgendwas. So. Okay. Wozu ist jetzt C mal Y kongruent modulo R? Naja, da hier ein Vielfaches von R steht, kann ich das bei der Kongruenz Rechnung weglassen. Das heißt, C mal Y ist kongruent zu 1 modulo R. Und auch hier wieder, kurzer Perspektivwechsel, wenn wir jetzt in Faktoring rechnen würden, Z modulo RZ, dann würden wir sagen, dass die von C repräsentierte Restklasse multipliziert mit der von Y repräsentierten Restklasse die von 1 repräsentierte gibt, also das 1-Element. Das heißt also, dass R mal Z plus C und R mal Z plus Y zueinander multiplikativ invers sind. So, als Hinweis in Richtung Ringtheorie, das mache ich jetzt öfter mal, weil ich glaube, es ist wirklich was bringend, wenn man immer mal wieder die Perspektive wechselt und sich klar macht, dass diese Themen nicht einfach nur so nebeneinander stehen und nichts miteinander zu tun haben, sondern dass es da ganz viele Querverbindungen gibt. Okay, was wollte ich jetzt mit dieser Rechnung machen? Ah, genau, ich wollte alles mit Y multiplizieren, glaube ich. Also wir haben ja diese Aussage, die da steht, A mal C kongruent B mal C mod R. Und jetzt nehme ich die Kongruenz, Y ist Kongruenz zu Y modulo R und multipliziere die. Und das darf ich mit diesem Lemma von vorhin, mit diesen Rechenregeln, Lemma 7, 8, und ich wende jetzt an für diesen ganz langweiligen Fall, wo man auf beiden Seiten mit der gleichen Zahl multipliziert. Mit Lemma 7, 8 ist dann auch A mal C mal Y A mit. Ich lasse Platz, Sie sehen gleich warum. A mal C mal Y Kongruenz zu B mal C mal Y. Entschuldigung, ich lasse ganz viel Platz, weil ich da nämlich jetzt direkt was einfügen möchte. Wenn C mal Y doch Kongruenz zu 1 ist, mod R, dann darf ich doch hier C mal Y durch 1 ersetzen. Dann steht da A mal 1 oder auch bekannt als A. Und genauso auf der anderen Seite, C mal Y ist Kongruenz zu 1. Wohlgemerkt, hier stehen, na, ich mache überall Kongruenzzeichen, auch wenn hier vorne ein Gleichheitszeichen stehen könnte. Aber Gleichheit ist ja stärker als Kongruenz. Also kann ich einfach überall immer Kongruenz schreiben. Hinten steht mod R und das dürfen Sie in den Übungen auch so machen. Solange da am Ende irgendwo steht, modulo was Sie rechnen, dürfen Sie so Ketten von Kongruenzen machen. Das ist okay. Mache ich jetzt also hier weiter. C mal Y ist Kongruenz zu 1, also steht auch hier B mal 1 und dann B mod R. Und wenn ich das jetzt verbinde, dann sehe ich, dass A Kongruenz zu B ist mod R, so wie behauptet. Die von C repräsentierte Restklasse und finde eine, die dazu multiplikativ invers ist und deren Vertreter heißt dann Y. Das ist die andere Schreibweise oder die andere Perspektive darauf. Hat es geholfen?
Ja.
Prima. Dann haben wir immer 7,9 bewiesen. Wir können also jetzt kürzen, jedenfalls, wenn wir vorsichtig sind und darauf achten, dass die Voraussetzungen. Okay. Was für Fragen haben Sie denn bisher? Ich werde jetzt mal in Ruhe so ein bisschen wischen. Sie können durchatmen und einmal kurz überlegen. Nachdem wir jetzt hier so zackig eingestiegen sind in das Thema Kongruenzrechnung, was haben Sie bisher für Fragen? wenn Sie zwischendurch einmal diesen Perspektivwechsel sehen wollen, im Sinne von, machen Sie doch bitte mal einen Schmierzettel an der Tafel und schreiben das mal hin, dann können Sie mir das sagen. Ne? Ja.
Also ich weiß nicht, ob die Frage passend ist, aber was wäre eine Umkehrfunktion zum Modulo?
Ist Modulo eine Funktion?
Das weiß ich nicht, aber ich weiß, dass ich in der linearen Algebra einmal eine Aufgabe hatte, wo ich genau zum Modulo eine Umkehrfunktion finden sollte.
Die Frage ist, ob das das gleiche Modulo war. War das das gleiche Modulo?
Ich
es gibt das Wort.
Zeichen war nicht da.
Denn es gibt das Wort Modulo ja in verschiedenen Kontexten. Zum Beispiel sage ich in einer Gruppe, wenn ich einen Normalteiler habe, n, die Gruppe heißt g, dann sage ich g Modulo n für die Faktorgruppe. Und das kann man dann zwar so ähnlich interpretieren wie das, was wir hier machen, aber es ist nicht offensichtlich. Und genauso bei Vektorräumen. Wenn u ein Teilraum von v ist, dann habe ich ja auch den Faktorraum v Modulo u, würde also auch wieder Modulo sagen. Und könnte das ähnlich interpretieren wie das, was wir hier machen. Und wenn Sie das spannend finden, dann sagen Sie schon, dann mache ich eine Podcast-Folge, wo ich nur darauf eingehe, in welchen anderen Kontexten man sowas Ähnliches macht, also quasi die gleiche Philosophie damit verbindet, aber es sieht jedes Mal anders aus. Tatsächlich ist nämlich das, was wir hier sehen, dass nämlich Kongruenzrechnung irgendwie was zu tun hat mit Rechnen im Factoring, das ist so ein durchgehendes Prinzip. Und die Idee dahinter ist immer die gleiche, nämlich die Reduktion von Komplexität. So, wenn ich nur wissen will, ob eine Zahl gerade oder ungerade ist, dann kann ich Modulo 2 rechnen und erspare mir vielleicht ganz viel Ärger. Und wenn ich in einem Vektorraum nur Modulo dem Kern von irgendwas rechnen will, weil mich nämlich nicht interessiert, was alles im Kern dieses Homomorphismus landet, dann arbeite ich in einem Faktorraum und reduziere wieder die Komplexität. Wenn Sie das spannend finden, sagen Sie schon Lüg und dann erzähle ich ein bisschen was dazu. Es hat überhaupt nicht weitergeholfen bei der Frage nach einer Umkehrfunktion, aber ich bin mir auch gar nicht sicher, ob das Wort Umkehrfunktion hier trifft, denn ich sehe ja keine Funktion.
Also ich kann die Fragen mal so stellen, habe ich auf den Grund, dann halt suche ich die Aufgabe mal raus.
Super, und dann genau, das wäre toll. Ja, dann kann ich mal gucken, ob ich das verstehe, was da die Frage ist. Was haben wir noch? Noch andere Fragen oder Anmerkungen? Momentan nicht. Dann gucken wir jetzt, bevor wir, es gibt eine Überleitung, das ist nicht besonders gut. Wir haben uns jetzt angeschaut, wie man ganz allgemein Modulo irgendeiner von 0 verschiedenen Zahlen rechnen kann. Wir werden später sehen, dass das Rechnen Modulo Primzahlen besonders aufschlussreich ist, genauso wie das Rechnen in Factoring von Z Modulo Idealen, die von Primzahlen erzeugt werden, besonders schön funktioniert, einfach weil da Körper rauskommen. Und wo ich jetzt aber hin möchte, ist, ich möchte Ihnen so einen kleinen Vorgeschmack geben auf Sätze, mit denen man hoffen kann, Primzahlen von zusammengesetzten Zahlen unterscheiden zu können. Die Idee ist also, dass man jetzt für Primzahlen gewisse Resultate beweist, in der Hoffnung, dass man das vielleicht später verwenden kann, um Zahlen auf Primalität zu testen. Nach dem Motto, anstatt nach Teilern zu suchen, gucke ich einfach, ob die diese Eigenschaften haben, die vielleicht leicht zu testen sind. Und dann hoffe ich einfach, dass nur Primzahlen diese Eigenschaft haben. Ob diese Hoffnung berechtigt ist, ist eine andere Frage. Aber so ein bisschen in die Richtung gehen wir jetzt. Und Lemma 7c ist so ein erster Schritt in diese Richtung. Da gucken wir uns nämlich an, wie man sozusagen Gleichungen modulo Primzahlen lösen kann. Und ich spreche dann normalerweise, wenn ich mich konzentriere, nicht von Gleichungen, sondern von Kongruenzen. Ich frage also dann nach Lösungen für Kongruenzen. In diesem Fall geht es um die Kongruenz x² minus 1 kongruent 0 modulo p. Frag mich also, gibt es Lösungen für diese Kongruenz? Gibt es ganze Zahlen x, die das erfüllen? Und wenn ja, wie viele? Und wie sehen die aus? Und so. Und in Lemma 7c unterscheiden wir, je nachdem, ob die Primzahl p die Primzahl 2 ist, die einzige gerade Primzahl, oder irgendeine ungerade Primzahl. Und da sehen wir auch unterschiedliche Verhaltensweisen. Wenn nämlich die Primzahl 2 ist, dann ist die Kongruenz nicht nur lösbar, sondern wir können die Lösungsmenge auch einfach sofort hinschreiben. Das sind einfach alle ungeraden ganzen Zahlen. So, wenn die Primzahl ungerade ist, dann zerfällt die Lösungsmenge in 2 disjunkte Teilmengen, nämlich einmal in die Menge p mal z plus 1 und einmal in die Menge p mal z plus minus 1. Und die sind auch wirklich verschieden, weil die Primzahl p ungerade ist und deswegen mindestens 3. Und das ist ein Phänomen, das wir noch so oft verwenden werden, dass ich das jetzt hier einmal anschreibe. Ist p ungerade,
verwendet, dass es wirklich gut ist, sich das irgendwo so separat abzuspeichern. Die einzige Primzahl, für die 1 und minus 1 kongruent sind, ist 2. Die Ungeraden erfüllen es nicht, da kann man 1 und minus 1 unterscheiden. Und das ist super wichtig. Okay, das Lemma ist ganz leicht zu beweisen und wir gucken uns dann gleich so ein paar Beispiele an. Und es wird im Lauf dieses Kapitels klar, wir beweisen jetzt haufenweise Sachen, die erstmal so einfach und einleuchtend aussehen. Und der Beweis ist auch immer so ein paar Zeilen lang. Und erst nach und nach erschließt sich auch im Zusammenspiel, warum das alles wichtige Aussagen sind und warum da doch nach und nach wirklich Theorie rauskommt und man wirklich spannende Sachen beweisen kann. Na gut, nehmen wir uns eine Lösung her für diese Kongruenz. Wir sind also jetzt beim Beweis von Lemma. Was ist denn das eigentlich? 7, 10. Der Sonntag. Okay, wir haben diese Kongruenz x² minus 1 kongruent 0 mod p. Und wir nehmen uns eine Lösung dafür her. Dass es welche gibt, kann man ja sehen. Zum Beispiel kann man bei beiden Kongruenzen immer 1 einsetzen oder auch minus 1 und das ist immer eine Lösung. Die Lösungsmengen sind also nicht leer und wir können uns da irgendwas hernehmen. Sortieren wir das jetzt mal hin. Wenn p ein Teiler von z plus 1 ist, dann ist p also ein Teiler von z minus minus 1, also ist z kongruent zu minus 1 modulo p. Das ist der erste Fall. Oh, das ist doch mal wieder so Farbe, oder? So, der erste Fall, p ist ein Teiler von z plus 1, der führt zu dieser Kongruenz. Und der zweite Fall, z-Kongruent minus 1 führt zu z-Kongruent 1. Und jetzt gucken Sie mal, ob das klar ist oder ob Sie jeweils einmal in die Ecke denken müssen, um von den Teilen auf die richtige Kongruenz zu kommen. Denn das ist genau das, was ich vorhin meinte. Das sind die Stellen, an denen dann diese Vorzeichenfehler passieren. Nelly sagt auch, ich muss auch jedes Mal einmal hingucken, ist es richtig? P teilt z plus 1 heißt P teilt z minus minus 1, also z Kongruenz zu minus 1 mal p. Und genauso das andere. Okay? So, und jetzt unterscheiden wir, je nachdem was p ist. Wenn p 2 ist, dann sind diese beiden Aussagen gleichwertig und z ist einfach eine ungerade Zahl. Fertig.
muss dann eine ungerade Zahl sein. Zweite Aussage, jede ungerade Zahl ist jetzt eine Lösung. Denn jede ungerade Zahl ist ja kongruent zu 1 bzw. minus 1 mod 2, was dasselbe ist, und löst deswegen die Kongruenz. Verschiedene Möglichkeiten für die Lösung, weil nämlich dann 1 und minus 1 nicht kongruent sind und dann splittet sich die Lösungsmenge auf in P mal Z plus 1 und P mal Z minus 1. Und das war's. Also, dass die Elemente daraus jeweils Lösungen sind, das kann man durch Hinschreiben sofort sehen und wir zeigen jetzt gerade, dass das die einzigen Lösungen sind. Ich greife kurz vor, es gibt ja später noch ein eigenes Kapitel zur Lösbarkeit von Gleichungen und das ist eine meiner Lieblingsanwendungen von diesem ganzen Zeug. Ich finde das großartig. Also, diophantische Gleichungen könnte ich den ganzen Tag machen, ganz toll. Wie kann man das, was hier los ist, in eine diophantische Gleichung übersetzen, die eben nicht eine Kongruenz ist, sodass man erstmal nicht sieht, worauf das Ganze hinausläuft? Ja, zum Beispiel, Entschuldigung, das ist jetzt ein kleiner Exkurs, aber ich mache den einfach, weil wir so viel Zeit haben. Anstatt zu fragen, ob die Kongruenz x² minus 1 kongruent 0 mod p lösbar ist, könnte ich auch fragen, gibt es ganze Zahlen x und y? Das heißt, p ist gegeben, das ist irgendeine Eulerprimzahl. Und jetzt ist die Frage, gibt es x und y aus z so, dass x² plus y mal p plus 1 gleich 0 ist. Davon ist also eine Gleichung mit einer Primzahl drin. Da können Sie jetzt also variieren, je nachdem, was Sie für eine Primzahl nehmen wollen. Und die Frage ist ganz einfach, die kann man jemand in der Straßenbahn stellen. Gibt es dafür eine Lösung? Gibt es ganze Zahlen x und y, die das tun? Dann setzen Sie Ihre Lieblingsprimzahl ein und haben dann eine konkrete Gleichung. Und wenn man da rangehen will, das zu lösen und zu entscheiden, gibt es Lösungen oder nicht und wie sehen die aus, dann kann man natürlich irgendwie anfangen mit Schulwissen und so. Das ist bestimmt auch ganz witzig. Aber jetzt hätten Sie eine Methode, wie Sie mit Zahlentheorie da rangehen und relativ schnell sehen können, was da los ist. So, das werde ich jetzt noch häufiger machen, dass ich solche Vorgriffe auf Kapitel 9 bringe. Beispiele zur Anwendung haben wir ja auch im Beispiel 7.11. Da aber genauso formuliert wie vorher, also einfach mit dieser Kongruenz und nicht in der Schreibweise einer Gleichung. Und dann kann man zum Beispiel sagen, dass die Kongruenz x² minus 1 kongruent 0 mod 5 modulo 5 nur genau zwei Lösungen hat, zwei verschiedene, aber eben modulo 5. In Wirklichkeit gibt es unendlich viele und die Lösungsmengen sind 5 mal z plus 4 bzw. 5 mal z plus 1. Und bei, da kann man eben, wenn man jetzt diese Lösung hat, dann kann man die so einsortieren. Die beiden Mengen sind disjunkt, weil 5 eine ungerade Primzahl ist. Und so kann man das dann beschreiben. Das heißt, wenn Sie nach sowas gefragt werden, zum Beispiel in einer mündlichen Prüfung oder so oder in einer Übungsaufgabe, haben Sie jetzt eine Möglichkeit, sehr konkret zu sagen, was los ist. Die eine mögliche Frage ist ja, ob sowas überhaupt lösbar ist. Und dann ist die andere mögliche Frage, wie sieht die vollständige Lösung aus? Gut, sind wir wirklich schon bei 2? Und, aber wir haben auch noch so viel Zeit, dass wir den jetzt auf jeden Fall angucken, den Satz. Das ist ja super. Das ist ein Satz, der Primzahlen charakterisiert. Und ob das nützlich ist, praktisch, das werden wir später besprechen. Aber erstmal ist es schön. Ja. Stimmt, danke. Ich hatte vorher überlegt, die minus 1 auf die andere Seite zu schreiben, aber stimmt, wenn ich es hier lasse, dann muss es minus 1 sein. Danke. Genau. Aber plus 1 wäre halt genauso witzig. Dann könnte man überlegen, ob man genauso argumentieren kann oder ob man das dann verändern muss. Es wird dann sofort interessanter, einfach weil man nicht mehr diese offensichtliche Zerlegung hinkriegt, sondern was anderes tun muss. Und das greifen wir in Kapitel 8 auf. Haha, ja, das haben wir in Kapitel 8 und dann natürlich in Kapitel 9, wo es um Leichen geht. Ja, vielen Dank. Vielen Dank für den Hinweis. Und dann beweisen wir jetzt den Satz von Wurzeln. Ja, was steht da drin? Da steht, dass man natürliche Zahlen, die mindestens 2 sind, als prim erkennen kann, indem man eine Kongruenz überprüft. Und zwar überprüft man die Kongruenz n-1 Fakultät Kongruent minus 1 mod n. Und wenn die stimmt, dann ist es eine Primzahl und wenn nicht, dann nicht. Das ist eine genaue Anwendung, das ist ziemlich krass. Wenn man nach Eigenschaften von Primzahlen sucht, die man testen kann, im Sinne von, man kann einen Algorithmus schreiben für ein Computerprogramm, das dann diese Eigenschaft benutzt, um zu testen, ob eine große Zahl eine Primzahl ist, dann ist sowas natürlich Gold. Denn so ein Test, der auf so einer Eigenschaft beruht, der macht keine Fehler. Es ist eine genaue Anwendung. Mehr dazu später, jetzt beweisen wir das erstmal. Ja, da stehen zwei Richtungen. Na, ich glaube, ich habe keine große Präferenz, beziehungsweise keine tollen Argumente, warum man in die eine oder andere Richtung anfängt. Beginnen wir mal mit der Richtung, dass n eine Primzahl ist. In irgend so einem handelsüblichen Ring. Was ist dabei Körpern besonders? Irgendwelche Ideen? Ja?
Kommutativ, oder?
Genau. Bei kommutativen Ringen auch. Was ist noch besonders? Nee, Sie machen das genau richtig. Tasten Sie sich ran. Was ist noch besonders? Ja?
Jedes Element aus dessen Element
hinter ja, das ist super besonders. Das hat man in Ringen normalerweise nicht. Genau, beziehungsweise die Elemente, die das haben, das sind dann die Einheiten, die sind schon irgendwie besonders. Also vielen Dank. Das ist was wirklich Besonderes in Körpern. Jedes Element außer 0 hat bezüglich der Multiplikation ein Inverses. Aha, dann verwenden wir das Wort mal. Was heißt es denn? Ich schreibe es wirklich jetzt einmal hin. Insbesondere hat jedes Element in Z und NZ außer NZ selbst, also außer dem Nullelement, ein multiplikatives Inverses. Und jetzt übersetzen wir das. Wir schreiben das einmal hin und übersetzen es dann in Kongruenzschreibung. So habe ich jetzt die Restklasse n mal z plus a, ein multiplikatives Inverses, und ich nenne das n mal z plus b. Und dieses multiplikative Inverse hat jetzt hier so einen Vertreter stehen, den ich mir aussuchen kann. Es gibt unendlich viele und ich suche mir einen aus, der auch aus der Menge 1 bis n minus 1 kommt. Menge einschränke, dass die dann eindeutig bestimmt sind. Das heißt, wenn ich dann mit so einem a anfange, dann finde ich ein eindeutig bestimmtes b in dieser Menge derart, dass n mal z plus a multiplikativ invers ist zu n mal z plus b. Das bedeutet jetzt, n mal z plus a, also das ist das Einzelelement, ich fange mal da an, n mal z plus 1 ist das gleiche wie multipliziert mit n mal z plus b, was das gleiche ist wie n mal z plus a mal b mit dem rechenregelnden Faktorring. Und das bedeutet, dass a mal b und 1 die gleiche Restklasse repräsentieren modulo n. Und hier habe ich es jetzt schon gesagt, modulo n, vorhin haben Sie ja schon selbst richtig erkannt, dass das das gleiche ist, wie zu sagen, dass a mal b kongruent ist zu 1 modulo n. Multiplikativ invers zueinander zu sein, modulo n, ist das gleiche wie im Faktoring zueinander multiplikativ inverse Elemente zu repräsentieren. Und das benutze ich jetzt. Ich will ja eigentlich n-1 Fakultät angucken. Und das benutze ich jetzt, ich mache mal so Schnellzettel, um die Elemente von 1 bis n-1 quasi zu sortieren. Das sind meine Elemente, die ich auch multiplizieren will. Und jetzt sortiere ich die. Ich fange an mit 1. Na gut, 1 ist multiplikativ invers zu sich selber. Sogar ganz ohne Modulo, sondern einfach so. Jetzt gucke ich mir das nächste Element an. 2. 2 könnte so ein a sein. Hat ein multiplikatives Inverses im Faktoring, wenn ich die Restklasse angucke. Das heißt, irgendwo hier bei diesem Leutchen schwirrt jetzt das dazu passende b rum. Und dann habe ich da so ein Pärchen. Dann gehe ich weiter. Wenn das nächste Element b ist, gehe ich weiter, ansonsten habe ich da wieder so ein Element, zu dem ich mir in der gleichen Menge ein multiplikatives Inverses suche, modulo n, und so weiter. Das heißt, ich habe immer zwei Möglichkeiten. Die Elemente treten als Pärchen auf, oder so ein Element ist zu sich selber multiplikativ invers, so wie zum Beispiel 1. Einverstanden? Das sind die beiden Möglichkeiten. Und das heißt, dass wenn ich die jetzt hier alle aufmultipliziere, dass ich dann ja immer diese Pärchen erwische. Die werden, wenn ich die multipliziere, 1 modulo n, das heißt, die fallen sozusagen weg. Und das Einzige, was übrig bleibt, sind die Leute, die zu sich selber invers sind modulo n. Nur die bleiben dann da noch stehen. Das haben wir uns jetzt überlegt. So. So erhalten wir also Paare. Voraussetzung. Wir kennen also die Lösungsmenge dafür.
Und dann wissen wir, dass a kongruent zu 1 oder zu minus 1 sein muss, modulo n. Das heißt also, a ist die 1 hier vorne, die wir schon gesehen haben, die so eine Ausnahme ist, oder a ist n minus 1, modulo n. Das sind die einzigen beiden Möglichkeiten. Lemma davor. Die Nummer habe ich vergessen. 710, 711, 710. Anders ausgedrückt, wenn ich diese ganzen Leute hier aufmultipliziere und modulo n rechne, dann bleibt hier vorne die 1 stehen, weil ja keinen von sich verschiedenen Partner hat. Dazwischen, also nach der 1, da geben die sich immer paarweise weg, die werden immer zu 1, modulo n. Und ganz am Ende erwische ich nochmal n minus 1, das auch zu sich selber invers ist, mod n. Das heißt, es bleibt nur das Produkt 1 mal n minus 1 stehen. Der Rest fällt weg, modulo n. Insgesamt folgt n minus 1 Fakultät ist wegen dieses Wegfallens in der Mitte kongruent zu 1 mal n minus 1 mod n. Und das ist das gleiche wie n minus 1. Multiplikatives Inverses haben. Ansonsten könnten wir hinten die ja gar nicht alle so der Reihe nach durchgehen und hinsortieren. Das heißt, das war wichtig. Und auch am Ende, wenn es darum geht, was für Lösungen wir haben für diese Kongruenz, benutzen wir auch wieder das Ende. Das heißt, es kommt durchaus davor. Das war die eine Richtung. Jetzt fehlt noch die Richtung, dass wenn die Kongruenz stimmt, dass dann n eine Primzahl ist. Jetzt also die andere Richtung. Für die andere Richtung gelte die Kongruenz, die da steht. Also n minus 1 Fakultät, Kongruenz n minus 1 mod n. Wir wollen zeigen, dass n eine Primzahl ist und das machen wir, indem wir einen Teiler hernehmen von n, der nicht n ist, und dann wollen wir zeigen, dass dieser Teiler 1 ist. Bei d aus n ein Teiler von n in z d ungleich n, und ich schreibe einmal dazu, was wir zeigen wollen. Zu zeigen, d ist 1. Dann wären wir fertig, da hätten wir gezeigt, dass das eine Primzahl ist.
Ja.
Achso, n minus 1 und minus 1 wäre das gleiche Modulo n.
Achso, ah, ja, okay, ergibt Sinn. Ja, okay.
Ja, Entschuldigung, das wäre natürlich noch besser gewesen, wenn ich das einmal angeschrieben oder gesagt hätte. Aber hier zumindest kann ich das noch reparieren. Danke, Sie haben völlig recht. Und genauso hier, es gelte, dass das Kongruenz zu minus 1 ist mod n, was dasselbe ist, wie das Kongruenz zu n minus 1. Ja, vielen Dank für den Hinweis. Dankeschön. Wo waren wir? Wir waren dabei, dass wir einen Teiler hernehmen, der nicht n ist, und dann zeigen wir, der ist 1. Das genügt, denn das, was ich sonst bei einer Primzahl immer noch überprüfen muss, nämlich, dass die nicht 1 ist, das steht in der Voraussetzung, n ist mindestens 2.
Na gut. So, n ist eine natürliche Zahl, d ist ein Teiler und ist nicht n, also ist d kleiner als n. Und wenn d kleiner ist als n, also höchstens n minus 1, dann heißt das doch, dass wenn ich mir n minus 1 Fakultät mal so ausgeschrieben vorstelle, dass das d dann da irgendwo vorkommen muss. Richtig? Denn das ist doch n minus 1 mal n minus 2 mal und so weiter mal 2 mal 1. Und jede natürliche Zahl, die echt kleiner ist als n, muss hier jetzt irgendwo vorkommen. Also muss d da vorkommen als Faktor. Das war nur so ein Gedankenbläschen. Da d kleiner n ist, muss d einer der Faktoren in n minus 1 Fakultät sein. Denn es ist eine natürliche Zahl, also mindestens 1 und höchstens n minus 1 und dann kommt es davor. Das heißt also, d ist einer dieser Faktoren, d teilt das also. Einverstanden? D teilt also n minus 1 Fakultät. So, jetzt möchte ich noch was anderes haben, was auch von d geteilt wird. Und dabei verwende ich, dass wir d als Teiler von n hergenommen haben. Das heißt, alles, was von n geteilt wird, wird auch von d geteilt. Und jetzt suchen wir uns etwas, was von n geteilt wird. Ha, da haben wir doch so eine Kongruenz. Diese Kongruenz hier oben bedeutet, die linke Seite minus die rechte Seite ist durch n teilbar in Z. Nach Voraussetzung ist n minus 1 Fakultät minus minus 1, also plus 1, durch n teilbar in Z. Also ist auch d ein Teiler davon, denn d teilt ja n. Und jetzt gucken wir einmal stark darauf. Ich brauche einen Moment Abstand dazu. Also, d teilt n minus 1 Fakultät und d teilt n minus 1 Fakultät plus 1. Das geht meistens nicht so gut. Wie kann eine Zahl zwei aufeinanderfolgende Zahlen teilen? Das geht nur, wenn die Zahl 1 oder minus 1 ist. Und wir hatten die Zahl als natürliche Zahl gewählt, also ist d gleich 1. Ist das nicht schön? Schön, aber nicht besonders praktisch. Leider. Dann nicken jetzt die Ersten, dann erzählen Sie mir doch mal, warum Sie denken, dass das nicht besonders praktisch ist. Warum kann man auf dieser Grundlage nicht besonders gut einen Primzahltest für den Computer schreiben, der dann auch für große Zahlen schnell funktioniert? Wo ist das Problem? Eigentlich ist es doch super. Wir haben genau dann Wenn-Aussage, wir testen das und wir kriegen dann einen Test, der zuverlässig die richtige Antwort liefert. Die Kongruenz stimmt, ja, ist eine Primzahl. Die Kongruenz stimmt nicht, nee, ist keine. Wo ist das Problem?
Dass n sehr groß ist, dann wird die faktoriell riesig.
Genau. Fakultäten wachsen extrem schnell. Und Primzahltests sind nur für große Zahlen interessant. Jedenfalls mit den praktischen Anwendungen, die wir haben, für Verschlüsselungsalgorithmen und so. Da will man keine Fakultäten ausrechnen. So, also leider schön, aber nicht besonders praktisch. Dann gucken wir mal, was als nächstes kommt. Oh, auch sehr schön und auch ein bisschen praktischer. Denn jetzt geht es nicht mehr darum, Fakultäten auszurechnen, sondern wir müssen nur noch irgendwelche Zahlen potenzieren. So, was ist hier los? Das ist der kleine Satz von Fermat. Der berühmte kleine Satz von Fermat. Da haben wir eine Primzahl und wir haben irgendeine ganze Zahl a. Und was machen wir dann? Wir berechnen diese ganze Zahl a hoch die Primzahl p. Und was wir dann zeigen ist, dass die Kongruenz a hoch p kongruent a mod p gilt. Die gilt immer. Das ist schon mal sehr praktisch. Da kann man nämlich dann bei Kongruenzen ganz oft so Sachen vereinfachen. Aber es gilt noch mehr, und zwar dann, falls a und p Teilerfremd sind im Z. Was das gleiche ist, wie zu sagen, dass die Primzahl p die ganze Zahl a nicht teilt. Hier ist es wirklich dasselbe bei p die Primzahl. Dann gilt nämlich noch mehr. Dann gilt auch, dass a hoch p minus 1 kongruent zu 1 ist von p. So, das ist der kleine Satz von Cramer. Der eignet sich deutlich besser für so praktische Anwendungen. Aber wie wir sehen, das ist leider kein genauer Anwendung, sondern es ist ein, wenn wir eine Primzahl haben und anderes Gedöns, dann gelten diese Kongruenzen. Ich schaue mal, wie viel Zeit wir noch haben. Das ist ja nicht zu fassen. Wir können das sogar auch noch beweisen, und zwar ganz in Ruhe. Was ist denn heute los? Vielleicht hat sich hier irgendwie so eine Raumzeitspalte aufgetan und die Zeit vergeht langsamer als sonst oder so. Denn ich habe nicht das Gefühl, total zu hetzen. Eigentlich fühle ich mich ziemlich entspannt. Wie geht's Ihnen? Fühlen Sie sich sehr gehetzt? Nee, geht, ne? Komisch. Okay. Beachten wir mal die Nachrichten, ob hier irgendwo so eine komische Raumzeitspalte kommt. Dann beweisen wir den kleinen Satz von Cramer. Das ist ein wunderschöner Abschluss für die Vorlesung heute. Und ja, es gibt auch einen großen Satz von Cramer. Und es gibt auch Verallgemeinerungen von diesem kleinen Resultat, das wir uns zeigen. Da kommt auch noch einiges im Laufe der Vorlesung. So, Beweis von Satz 7.13. Ja. Die Aussage, dass A hoch P kongruent zu A mod P stimmt immer, wenn P ein Teil ist von A. Einfach weil dann ja beide Seiten 0 sind in P. Falls P ein Teil von A ist, ist A kongruent 0 mod P. Also A hoch P kongruent A mod P, einfach weil beide Seiten 0 sind. Ab jetzt sei also P kein Teiler von A und das heißt, dass P und A Teiler von A sind. Und mir ist nochmal wichtig, das zu sagen, dass es im Allgemeinen nicht dasselbe ist. Teilerfremd zu sein heißt normalerweise nicht, dass die eine Zahl die andere nicht teilt, sondern es ist Stärken. Aber bei Primzahlen, da ist es gleichwertig. Zweite Aussage, also a hoch p minus 1 kongruent 1 mod p. Und wir machen das, indem wir uns die Menge der Zahlen 1 bis p minus 1 hernehmen. Und dann werden wir so ähnliche Tricks verwenden wie gerade im Satz von Hülsen, dass wir irgendwelche Sachen aufmultiplizieren und irgendwie hinsortieren und dann gucken, was dann monomorph p passiert. Sei also m die Menge der Zahlen von 1 bis p. Was ist mit diesen Zahlen los? Naja, die sind alle teilerfremd zu p, denn p ist ja eine Primzahl. Und wenn ich jetzt andererseits gucke, wenn ich irgendeine Zahl hernehme in z, die teilerfremd ist zu p, dann muss die modulo p kongruent sein zu einer dieser Zahlen. Denn wenn ich mir angucke, was für Reste Zahlen lassen können beim Teilen durch p, dann sind diese möglichen Reste ja 0, 1 und so weiter bis hin zu p minus 1, der Rest p wäre wieder dasselbe wie der Rest 0. Das heißt, das sind die möglichen Reste, die ich da haben kann. Und wenn die Zahl zu p teilerfremd ist, dann sind alle Reste bis auf 0 möglich. Das heißt, ich finde jede zu p kongruente Zahl modulo p in dieser Menge. Und das heißt insbesondere, dass ich hier irgendwas finde, was zu a kongruent ist modulo p. Können wir
Dilemma 3,25 benutzen, und zwar war das, glaube ich, Teil A. Wenn ich zwei Zahlen habe, die beide Teilerfremd zu P sind, und wenn ich die dann multipliziere, dann kommt auch wieder was zu P Teilerfremdes raus. Jedenfalls, wenn P eine Primzahl ist, so wie hier. So, 1 bis P minus 1 sind jeweils Teilerfremd zu P. A ist Teilerfremd zu P. Deswegen sind auch die Produkte A 2 mal A und so weiter bis hin zu P minus 1 mal A alle Teilerfremd zu P. Ich glaube, das waren Teil A und Teil B, und ich bin mir ziemlich sicher, dass es dann Teil A war. Und ich nehme gerne Korrekturen, wenn das jetzt jemand von Ihnen weiß oder sieht. Jetzt nochmal an ein, zwei Beispielen, damit klar wird, was die Notation soll. So, ich gehe durch. Der erste Fall ist m gleich 1, das heißt, dann bin ich hier, ich betrachte a mal a. A ist Teilerfremd zu p. Es gibt also in der Menge m genau ein Element, das dazu kongruent ist, modulo p, und dieses Element nenne ich dann b1, weil ich angefangen habe mit m gleich 1. Dann kommt m gleich 2, das heißt, ich gucke an 2 mal a, das ist Teilerfremd zu p, ist also kongruent zu genau einer Zahl hier in der Menge m, und diese Zahl nenne ich dann b2, weil ich damit 2 mal m angefangen habe. Und so weiter. Das heißt, ich gehe die einfach der Reihe nach durch und nenne dann immer die Zahl aus m, die dazu kongruent ist, b mit dem passenden Index dran. Und das ist nur Buchführung. Das ist nur, damit ich weiß, was was ist. Der Trick ist nämlich jetzt, dass wir a hoch p minus 1 ein bisschen kompliziert hinschreiben. Und hierzu verwende ich das, wenn ich hier die Elemente von m durchgehe und die immer mit a multipliziere, dass dann da paarweise verschiedene Sachen rauskommen. Denn a und p sind teilerfremd, ich kann also kürzen. Okay, ich habe nur gerade so eine komische Geräuschkulisse gehabt. Das war Lemma 7,9. Stichwort kürzen. Dass die Zahlen hier hinten 1a, 2a und so weiter bis zum Ende paarweise verschieden sind. Wenn ich die Elemente aus m jetzt jeweils mit a multipliziere, dann bekomme ich bis auf Kongruenz genau diese ganzen Elemente, diese Bs, und das sind aber ja wieder die Elemente aus der Menge n.
Das heißt also, es ist egal, ob ich über die ganzen n's multipliziere oder ob ich jeweils noch den Faktor a davor schreibe, jedenfalls wenn ich modulo p rechne. Das heißt, es ist das gleiche wie das Produkt über die Leute m mal a, wobei m aus m kommt, und ich rechne die ganze Zeit modulo p. Was mache ich jetzt? Ich habe hier jetzt so oft den Faktor a stehen, wie ich hier Elemente aus m durchgehe. Das heißt, dass ich da stehen habe a hoch Mächtigkeit von m mal Produkt über diese m's aus der Menge m. Und das sind alles, manches davon sind Gleichheitszeichen, aber ich schreibe trotzdem Kongruente, weil ich am Ende Kongruenz modulo p haben möchte. Wie viele Elemente sind in der Menge m? Wir gucken da einmal drauf, das kann man sehen, das sind p minus 1 Stück. So, das alles haben wir modulo p. Ha. Okay. Jetzt möchte ich gerne kürzen. Und zwar möchte ich, das hier war ja nur so eine Art Ergänzung, aber ich möchte quasi das hier angucken. Dieses Produkt mal 1. Und hier steht dieses Produkt mal a auf p minus 1. Wenn ich also jetzt dieses Produkt aufkürzen dürfte, wäre ich fertig. Die Frage ist, darf ich das? Ich habe eine Kongruenz mit p. Ich darf kürzen, wenn da zweimal das Gleiche steht, wenn das, was da steht, Teilerfremd zu p ist. Gucken wir also. Na, wenn wir diese Elemente hier auch multiplizieren, dann multiplizieren wir lauter Sachen, die einzeln Teilerfremd zu p sind. Und da p eine Primzahl ist, also deswegen sind die alle Teilerfremd zu p. Und dann haben wir wieder Lemma 325 Teil a, das uns sagt, naja, wenn die einzelnen Faktoren Teilerfremd zu p sind, dann ist auch das Produkt Teilerfremd zu p. Das heißt also, dass wir hier von diesem Eumel wissen, dass der Teilerfremd bis zu p mit Lemma 325 Teil a. Wir dürfen also kürzen. Wir kürzen mit Lemma 79. Und hier drüben bleibt, wenn wir das wegkürzen, a auf p minus 1 stehen. So wie gewünscht. Oder wie behauptet. Okay, das war jetzt also in dem Fall, wo a und p teilerfremd sind, die Hauptaussage. Und was wir noch nicht gezeigt haben, war, dass in diesem Fall auch gilt, a auf p kongruent a mal p. Allerdings kriegt man das ja hier, wenn man einfach beide Seiten mit a multipliziert. Und Kongruenz und Multiplikation vertragen sich. Multiplikation mit a liefert auch die andere Aussage a hoch p Kongruent a mod p. Was haben wir gemacht? Die Idee ist wichtig, die kommt nämlich später nochmal wieder. Wir haben einfach die Elemente von 1 bis p minus 1 genommen, hinsortiert und geguckt, was passiert, wenn man die alle nacheinander mit a multipliziert. Und dann haben wir die Kongruenzen geschrieben und geschickt gekürzt. Das war die Idee. Ja, Mensch, das war eine produktive Vorlesung. Vielen Dank für die Konzentration. Am Donnerstag geht's weiter.